Seid ihr gespannt auf das, was ich euch heute weiterzugeben habe? Mein Thema heute Morgen ist eine Zeit für Überwinder. Eine Zeit für Überwinder. Ich denke, jeder kann das sagen, ein hartes Jahr liegt hinter uns. Und ich denke, dass viele, viele jetzt so am Ende dieses Jahres auch ein bisschen ausgelaugt und erschöpft sind. Ja, wie fing es an? Ich kann mich selbst noch erinnern, im Januar 2020, ja, da war ich eingeladen, auf einer chinesischen Konferenz zu sprechen, hier in Nürnberg, in einem Hotel am Bahnhof. Und ja, nicht wissend, dass da ein Virus am Kommen war. Und wie gesagt, wir haben eine wunderbare Zeit da gehabt und zwei Wochen später ging das ganze Drama los mit diesem Coronavirus. Und dann haben wir doch alle gehofft, ja, dann gab es dann diesen ganz extremen Lockdown und dann haben wir gehofft, es geht weiter und dass im Sommer das Ganze einfach zu Ende sein wird und haben auch unsere Urlaube gebucht. Ja, die Iris und ich mussten zwei Urlaube wieder stornieren, auch jetzt im November nochmal. Und es war mit vielen, vielen Problemen auch, ja, verbunden. Und manche von uns und auch draußen, die wissen nicht, wie sie jetzt ihr Geschäft auch halten können. Andere sind auf Kurzarbeit oder haben ihren Job ganz verloren. Und deshalb ist es wichtiger, dass wir heute Morgen nicht nur so eine Tutsi-Tutsi-Stunde haben, sondern auch, ja, mal der Realität ins Auge schauen. Es war ein Jahr mit vielen Schwierigkeiten und vielleicht habt ihr schon mal festgestellt, das Leben birgt Schwierigkeiten in sich. Leben hat viele Hürden, es gibt viele Dinge im Leben zu überwinden und wer schon länger hier auf dieser Erde weilt, der weiß das umso besser. Aber jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Weihnachtsromantik. Ich bin so ein Weihnachtsromantiker. Deswegen habe ich auch die Krippe hier angeschafft. Und die Iris ist auch so eine Weihnachtsromantikerin, noch viel schlimmer als ich. Also manchmal nervt mich das sogar, ja, dass seit Wochen jeden Tag über Spotify Weihnachtslieder von morgens bis abends, meist auf Englisch. Und ich kann mich erinnern, weil ich einfach da so auch in das Ganze hineingeboren bin. Ich bin ja auf einem kleinen fränkischen Dorf zwischen Ansbach und Rothenburg zur Welt gekommen und da die ersten Jahre aufgewachsen. Und mein Großvater war Politiker und hatte viele Connections und so hatten wir damals, ich bin ja schon etwas älter, den ersten Fernseher in unserem Dorf. Und dann zu Weihnachten haben wir dann alle Kinder zusammengeholt des Dorfes und wir haben zusammen Fury und Lassie geguckt und ja, und es war so eine wunderschöne Zeit und dann ging dann das Christkind von Haus zu Haus und der Knecht Ruprecht und ja, und es wurden Geschenke ausgeteilt. Und es war eine wunderschöne Zeit, an die ich mich immer noch gerne zurückerinnere. Und wir als Familie haben bislang immer auch schön Weihnachten gefeiert, jedes Jahr. Jedes Jahr kamen wir nach den Gottesdiensten dann zusammen bei meinen Schwiegereltern und dann wurde erstmal die Weihnachtsgeschichte gelesen. Und da waren unsere Jungs dran. Und meine Nichte. Und da gab es einen regelrechten Wettbewerb, wer wohl besser liest. Und wer die schwierigen Wörter, den Quirinius und sowas ausspricht von der Weihnachtsgeschichte. Und da waren alle dran, der Josch, der Manuel und der Benny, unsere drei Jungs, aber auch die Naemi, so heißt die. Und danach wurde gesungen. Danach hat er meine Schwiegermutter sich ans Klavier gesetzt und ich habe die Klampfe genommen und wir haben Weihnachtslieder gesungen. Und dann gab es ein schönes Essen und eine schöne Zeit und dann die Bescherung. Und ja, so war das jedes Jahr bis zu diesem Jahr. Ja, und in diesem Jahr, da haben wir den Eintrag, unsere Regierenden, die möchten am liebsten, ja, dass wir auch zu Hause Social Distancing bewahren, dass wir alle mit Masken da sitzen und 2 Meter oder 1,50 Meter voneinander entfernt. Und da kommt schon ein bisschen Wehmut ins Herz rein. Weihnachten, Fest der Liebe, Fest der Romantik, Fest der Familie. Dieses Jahr Weihnachten mit Schwierigkeiten. Und da erinnert man sich einfach an diese Weihnachtsgeschichte, die ich mal kurz euch auch in großen Zügen vorlesen möchte. Die steht in Lukas 2, Kapitel 2. Da heißt es folgendermaßen: Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Das war dieser erste Vers, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Und es ist eigentlich gar nicht so romantisch, sondern das ist eigentlich eine sehr sachliche Geschichte. Nämlich, das Römische Reich war damals das hochorganisiertste Reich der Welt und die haben die erste Meldepflicht eingeführt und die ersten Einwohnermeldeämter gab es da. Und die wollten wissen, wer woher kam, wer wo wohnt und wie viele Bürger da in dem Land sind und wie die alle heißen. Die mussten sich alle einschreiben. Und dann geht es eben weiter und diese Einschreibung geschah als erste, und jetzt kommt das schwierige Wort, als Quirinius Statthalter von Syrien war und Jerusalem und Israel hat damals dazugehört. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und da beginnt schon mal. Ja, wir haben immer so einen romantischen Blick auf die Weihnachtsgeschichte, doch damals war alles andere als romantisch. Es gab viele, viele Schwierigkeiten. Und das erste war diese Engelsgeschichte, ja, dass ein Engel der Maria erschienen sein soll, und der dann gesagt hat, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Und da haben die Leute, das ist nicht nur heute so, da haben die damals, die Leute, die das mitbekommen haben, haben gesagt, was? Oh, come on, Heiliger Geist und sowas, Jungfrauengeburt und das Ganze. Das ist doch alles eine faule Geschichte. Ja, eine Schwangerschaft, die niemand verstand. Wahrscheinlich auch in der damaligen Zeit niemand geglaubt hat. Und das hat aber damals, anders wie heute, Lebensgefahr bedeutet. Weil eine Frau, die außerehelichen Geschlechtsverkehr betrieben hat, wurde gesteinigt. Und ihr könnt es heute mal sehen, was das für eine brutale Geschichte ist. Wenn ihr es euch antun wollt, auf YouTube kann man heute, in der islamischen Welt wird es heute immer noch gemacht. Und da gibt es YouTube-Videos, wo dann Frauen eingegraben werden oder einfach gesteinigt werden. Ganz furchtbar, ganz schlimm. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Das war die Gefahr damals. Da war nichts romantisch. Und dann ging es ja weiter. Und es hört sich alles so schön an und das liest man so bedächtig. Aber ich habe dann mal nachgeguckt. Die Maria war hochschwanger und die mussten dann von Nazareth nach Bethlehem wandern. Und übrigens stand nichts von einem Esel, auf dem Maria geritten sein soll, da. Das waren über 30 Kilometer. Ich habe mal nachgeguckt bei Google Maps. Das sind über 30 Kilometer Fußweg und das sind, ich habe mich nachher korrigieren lassen, auf Google Maps, da steht vier Stunden, aber ich glaube, dass es 6 oder 7 Stunden waren. Mit einer Hochschwangeren allemal. Wer weiß, wie lang ja Josef und die Hochschwangere Maria da gebraucht haben. Und es war sehr beschwerlich. Also man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Eine Hochschwangere, die da laufen muss, so viele Kilometer. Und als sie dann dort waren, da geht es dann weiter. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären soll. Und das hört sich auch so wunderschön an. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und dann können wir uns die Krippe anschauen und es schaut alles so idyllisch aus und es war alles andere als idyllisch. Wie war die Realität? Die Wehen haben wahrscheinlich eingesetzt. Es war keine Herberge, das hört sich so, es gab keinen Raum in der Herberge. Ein Riesenproblem. Ein Riesenstress. Und die letzte Notlösung war ein Stall. Und dort hat dann die Maria ihr Kind zur Welt gebracht. Und dann die Romantik. Ochs und Esel schauen ganz ergriffen und ehrfürchtig zu. Ja, da war nichts mit Ochs und Esel und das Ganze, sondern wer war schon mal bei einer Geburt dabei? Wer war schon mal bei einer Geburt dabei? Das sind ganz wenige, ey. Das ist halt alles so unerfahren, ey. Wer hat schon mal ein Kind geboren? Also ein paar, ne? Ja, und ich war dreimal bei einer Geburt dabei. 3 verschiedene Geburten, ja. Und ich sage euch, das ist alles andere als eine romantische Situation. Ja. Das ist eine Situation, die mit Schmerzen erfüllt ist. Beim ersten Kind, beim Josch, da hat die Iris in einer Presswehe meine Hand ergriffen und hat meinen Finger erwischt, meinen Kleinen, hat ihn fast gebrochen. Hatte nicht nur sie Schmerzen, sondern ich habe auch Schmerzen gehabt. Das zweite Mal war auch spannend mit Emanuel. Und beim dritten Mal, das war eigentlich da kam ja unser Benjamin da zur Welt. Und das war eine Geburt, die man anderen nicht wünscht. Ja, der Benny wäre bei der Geburt fast gestorben. Da gingen die Herztöne runter. Die Situation wurde von jetzt auf gleich, wir dachten, wir wären erfahrene Eltern, wurde ganz dramatisch. Und ich habe noch mit der Hebamme zusammen die Thrombosestrümpfe runtergerissen und habe dann den Wagen mit ihr nicht die Wagen, sondern das Bett mit ihr. Im Laufschritt sind wir in OP-Saal. Damals, das war in Mater Maria, damals wurden OP-Säle renoviert. Und da haben wir den falschen OP-Saal erwischt und es ging um jede Minute. Und dann endlich waren wir im richtigen OP-Saal. Die Ärztin stand schon da wie ein Racheengel mit dem Skalpell so. Stand die da, die Iris wurde reingeschoben und zack, und ich wurde rausgesperrt. Und dann war dann die alte Hebamme, die gesagt hat, dass sie jetzt schon 20 Jahre nicht mehr instrumentiert hat und dass sie noch auf der Suche sind nach einem Anästhesisten. Das war alles irgendwo sehr, sehr schwierig. Und ich war dann allein in einem Raum und war in Ängsten, wird mein Sohn überleben? Wird er schwer oder schwerst behindert oder was passiert? Und ich kann euch eins sagen, ich habe damals meine Hände in die Hände Gottes gelegt. Und habe gesagt, Herr, du wolltest dieses Kind. Und so vertraue ich dir, dass du dieses Kind auch ja, gesund zur Welt kommt. Und es war dann alles ganz anders. Und so kann Geburt sein. So kann Geburt sein. Ich durfte dann doch zum Kind, die Iris wurde noch versorgt. Und da war schon eine andere Ärztin da von der Kinderklinik. Und die haben dann versucht, einen Zugang in das kleine Babyhändchen dann da zu stechen. Und dann haben sie ihn verkabelt und wollten ihn wegpacken. Und dann habe ich gesagt, darf ich ihn nicht wenigstens mal in den Arm nehmen? So war die Benjamin-Geburt. Er hat alles überstanden. Heute ist er 1,95 groß. 1,94, oh, habe ich übertrieben, ey. Es war 1,94, also beruhigt euch. Aber was war damals die Situation? Keine Hebamme, kein Geburtshelfer, völlig unerfahrenes, junges Paar. Die wussten wahrscheinlich nicht mal, wie man die Nabelschnur durchtrennt. Ob sie eine Schere dabei gehabt haben, ich bezweifle das. Weiß nicht, wie die das gemacht haben. Stellt euch mal die Situation vor, wie die in Realität war. Und dann haben sie einfach eine Futterkrippe genommen, die für die Viecher eigentlich da war, und haben dann den kleinen Jesus oder Jeshua, hieß er im Hebräischen, da hineingelegt. Also nochmal, die Weihnachtsgeschichte und das Weihnachten damals war alles andere als romantisch, sondern es war von vielen Problemen und von echten Stresssituationen überlagert. Wie kann eine Hochschwangere 30 Kilometer laufen? Das kann ich mir jetzt immer noch nicht vorstellen. Und dann gab es weitere Probleme. Die Preisfrage damals war für die Maria, bleibt der Josef bei mir? Es ist sowieso ein Wunder, dass er bis jetzt bei mir geblieben ist. Und wird er mich jetzt verlassen danach? Und damals gab es kein Hartz IV, keine Sozialhilfe, nichts, bestenfalls ja, ein wenig Unterstützung durch die Eltern. Und die Preisfrage für den Josef lautete, kann und will ich bei der Maria bleiben? Kann ich das Kind, das nicht von mir ist, akzeptieren? Das ist ja auch eine hochemotionale Sache. Komme ich emotional mit dem Ganzen zurecht? Und wir wissen, es steht an anderer Stelle geschrieben, dass Josef eigentlich geplant hatte, Maria zu verlassen. Aber da war dann ein Traum, in dem ihm ein Engel erschienen ist und ihm gesagt hat, es ist von Gott und bleib bei dieser Frau. Bleib bei der Maria. Die haben ja dann weitere Kinder gehabt später. Und ein weiteres Problem folgte ja kurz nach der Geburt von Jesus. Diese Weisen, von denen ich auch vorhin schon gesprochen hatte, diese Wissenschaftler, diese hochintelligenten Leute, die da geforscht hatten und diese Konstellation gedeutet haben und dann einfach auch ja, in die Geschichtsbücher gegangen sind und herausgefunden haben, die sich mit der Geschichte Israels beschäftigt haben und herausgefunden haben, dass da Propheten gab, die einen König vorausgesagt haben und die sich dann auf den Weg gemacht haben, wo sind sie hin zuallererst? Sie sind zum König Herodes und haben gesagt, wo ist dieser neugeborene König? Und das hat den Herodes natürlich sehr hellhörig gemacht. Das war ein Machtmensch, der vorher schon sehr brutal regiert hat. Und der hat sich dann echt bedroht gefühlt. Er hat gedacht, was? Da soll ein neuer, der meinen Platz einnehmen will, soll da geboren sein? Und was hat er gemacht? Er hat angeordnet, dass in der ganzen Gegend alle Jungs umgebracht werden, die neugeboren sind. Das stellt euch mal vor. Und dann gab es die Flucht nach Ägypten, die auch alles andere als romantisch war, die noch eine viel, viel größere Wegstrecke war. Rapha. Das liegt so direkt hinter der Grenze von Israel. Da könnt ihr mal ausrechnen, wie weit der Weg von Bethlehem nach Rapha ist. Also, und das Leben von Jesu insgesamt war mit vielen Widerständen verbunden. Viele schwierige Situationen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Obwohl er dann später viele Zeichen und Wunder getan hat, Gutes gesprochen hat, Gutes weitergegeben hat, nicht zur Rebellion aufgerufen hat und viele, viele Menschen geheilt und befreit hat und ihnen Wegweisung gegeben hat Und trotzdem wurde er immer wieder angefeindet. Immer wieder kam er in Situationen, manchmal wollten sie ihn sogar umbringen. Und am Schluss haben sie es getan. Am Schluss haben sie es ja gemacht. Und Jesus selbst ist der, der uns vorausgegangen ist. Jesus ist der, der alle Probleme, der die Probleme dieser Welt zu lösen hatte, dazu gesandt war. Und er war ein Mensch wie du und ich. Er war nicht der abgehobene Gottessohn nur. Er war ein Mensch wie du und ich. Und da war er in Gethsemane. Und er hat gemerkt, jetzt kommt die schwerste Phase seines Lebens. Jetzt muss er sich entscheiden. Und es kam eine Wahnsinnsangst auf ihn. Und was hat er gemacht? Er hat eine Entscheidung gefällt. Nicht mein Wille. Mein Wille wäre, ich will mir das ersparen, sondern dein Wille geschehe. Und er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben für dich und für mich hingelegt, damit du ewig leben kannst. Und ich will dir eins sagen, die unsichtbare Welt existiert. Oder glaubst du, dass da alles vorbei ist? Glaubst du, dass da nur das Materielle existiert? Iris hatte so einen Onkel gehabt, der hat Folgendes gesagt, war so ein richtiger Franke, hat gesagt, nur was willst du denn, wir werden alle verschürt. Da ist nichts danach. Ja, der ist jetzt in dem Jahr gestorben, an Corona. Und es war kein schöner Tod, den er erlebt hat. Da gibt es Geist und Seele. Da Liebe existiert. Liebe ist unsichtbar. Und doch gibt es sie. Glaube existiert. Alles ist mal, wenn du mal genau überlegst, alles ist auf Glaube aufgebaut. Alles. Auch im ganz normalen täglichen Leben. Der Geschäftsmann glaubt, dass sein Geschäft funktioniert, dass er Erfolg haben wird. Wenn er den Glauben nicht hat, kann er gleich von vornherein aufhören. Der Investor glaubt, der Aktienkauf glaubt, dass er Erfolg hat damit. Der sonst wohin investiert, der Wohnungen kauft oder was auch immer, Häuser kauft, glaubt, dass das Erfolg haben wird. Alles ist auf Glauben aufgebaut. Eltern, die Kinder in die Welt setzen, wo andere sagen, heute setzt man doch keine Kinder mehr in die Welt. Die glauben, dass ihre Kinder noch eine Zukunft haben. Alles ist auf Glauben aufgebaut. Und das Leben ist ein Langstreckenlauf, in dem es viele Hürden gibt, die überwunden werden müssen. Und ich habe ja eine Zeit lang in Mainz gewohnt und da gibt es einen ganz, ganz bekannten Leichtathletikverein und ich bin dann ab und zu mal dort als junger Mann dort auch auf diese Veranstaltung gegangen und habe dann das live sehen können, zum Beispiel 3000 Meter Hürdenlauf. Und was ist da? Die wenigsten springen über die letzten Hürden genauso wie sie locker, wie sie über die erste Hürde gesprungen sind. Da haben wir oftmals gesehen, dass welche gerade an der letzten Hürde gescheitert sind und dann gestürzt sind. Und die Realität ist doch, das Leben ist mehr wie so ein Hürdenlauf. Und manchmal tauchen vor dir Probleme auf, die du niemals alleine bewältigen kannst. Und du kannst versuchen, was du willst. Du kannst nicht alleine über diese Mauer springen. Du kannst da nicht rüber. Du brauchst einen, der dich durch und drüber hinwegbringt. Du brauchst den, das sage ich dir heute Morgen, du brauchst den, der alles überwunden hat. Du brauchst Jesus. Und was sind die Hürden? Was können die sein? Das sind Situationen des Lebens. Das kann Krankheit sein. Wir haben hier einen lieben Bruder, der hier gepredigt hat, mehrfach. Hans-Jürgen Kitzinger, ein Vater in Christo hier in unserer Stadt. Und er hat einen Sohn, der sehr erfolgreich geworden ist. Er ist in Luxemburg. Er ist dort in einer Unternehmensberatung tätig, ist dort leitend in einer Unternehmensberatung tätig. Er ist einer der 10 erfolgreichsten Headhunter der Welt. Headhunter sind Leute, die einfach für große Firmen andere Manager suchen und die gewinnen für diese Firma und die dann einfach freigekauft werden und die verdienen sehr, sehr, sehr viel Geld. Und der David, so heißt er, der ist sehr, sehr erfolgreich, beruflich sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr sportlich, sieht sehr gut aus, also alles passt äußerlich, hat geheiratet, hat eine hübsche Frau bekommen und sie haben jetzt vor 3,5 Jahren ein Kind bekommen, eine Salome, und dann ist Folgendes passiert, ist dann vor einem halben Jahr kam die Diagnose Krebs, sehr aggressiver Krebs, und jetzt vor ein paar Tagen ist seine Frau, die Katharina, ist mit 45 Jahren zu Grabe getragen worden. Es hat ein sehr schweres Ende gehabt. Die haben nicht genügend Morphium gehabt. Da hat unglaubliche Schmerzen aushalten müssen. Hat aber, war eine Heldin, hat das wirklich diesen Lauf vollendet. Und was sie gehalten hat bis zum Schluss, war ihr Glaube an Jesus Christus. Aber sie hat David und eine 3,5-jährige Salome hinterlassen. So was kann passieren, das sind Situationen des Lebens. Und es kommt Arbeitslosigkeit, kann kommen. Es können plötzliche geschäftliche Schieflagen kommen. Du denkst, es ist alles sicher. Und auf einmal kommt das Erdbeben in dein Geschäft hinein. Dann schauen wir in unsere Familien hinein. Wie viele Beziehungsprobleme gibt es da? Wie auf einmal kann da was aufflammen? Und dann entstehen tiefe Gräben und hohe Mauern. Und dann weitere Hürden, eigene Ängste und Begrenzungen. Ich möchte auch mal eine Geschichte erzählen. Welche, die schon lange hierher kommen, die kennen fast alle meine Geschichten, ja? Weil ich habe nur ein Leben. Aber das ist jetzt eine Geschichte, die, glaube ich, habe ich euch noch nicht erzählt. Also als junger Kerl habe ich ja zuerst nur mittlere Reife gemacht und dann später noch mein Abitur nachgemacht. Und während der mittleren Reifezeit hatte ich einen besten Freund. Und mit dem bin ich zusammen in die Disco gegangen. Wir haben alles irgendwo zusammen gemacht. Und auch uns haben begonnen, Taekwondo zu machen und haben dann ganz, ganz intensiv Taekwondo trainiert. Mindestens viermal die Woche. Und sogar zum Teil unter dem Nationaltrainer, dem damaligen Nationaltrainer von Deutschland. Und wir wollten nach Korea auswandern und nur noch Taekwondo machen, weil wir begeistert waren davon. Und es war ein richtiger Kerl, der Horst hieß er, Horst. Und weil wir ja beste Freunde waren, da habe ich Folgendes rausgekriegt. Der hat eine Spinnenphobie. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal einen Schabernack mit dem, ja. Und dann habe ich eine Streichholzschachtel genommen, da war nichts drin. Aber ich bin zu dem Horst hingegangen und habe gesagt, Horst, willst du mal gucken, hier ist eine Spinne drin. Und dann ist er in Angst gefallen, unglaublich. Und das hat mich natürlich nur noch mehr angestachelt. Ne? Und da kam so richtig die sadistische Neigung, die ich längst abgelegt habe, natürlich. Die kam so richtig zum Vorschein. Und ich habe den zum Weinen gebracht, diesen Kerl, der mit mir Taekwondo trainiert hat. Und andere haben ganz, ganz verrückte Sachen, haben Höhenangst, Bindungsängste. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einen, der ist Psychologe, der ist Doktor der Psychologie, aber Beziehung war immer eine Katastrophe, weil er irgendwo aus einem Hintergrund kam mit zerbrochener Beziehung von den Eltern schon. Und dann hat er selber Bindungsängste gehabt und jedes Mal hat er die Beziehung beendet. Und dann mehr uneheliche Kinder, aber er ist Christ und all das. Und das, wie gesagt, das Leben eine Katastrophe aufgrund dieser Bindungsängste. Angst vor Neuem. Angst raus zu müssen aus der Komfortzone, Angst vor Corona, vor Krankheiten. Und das verstehen andere wiederum nicht. Und das haben wir ja auch, die Situation in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus, denke ich, in unserer ganzen Gesellschaft. Und dann gibt es dann welche, die dann weniger Angst haben und die haben dann wieder auch, und auch das ist ja eine Hürde, die haben dann wieder auch mit regelrechten Verachtungsgefühlen dann zu kämpfen, warum die anderen so viel Angst haben und so hypochondrisch reagieren. Dauerstress am Arbeitsplatz. Hat jemand schon sowas erlebt? Dauerstress am Arbeitsplatz? Und am Arbeitsplatz ist eine wichtige Sache. Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du einen guten Arbeitsplatz hast. Ein Platz einfach, wo einfach du da weißt, dass da ist meine Bestimmung, da ist mein Herz. Weil, wie gesagt, du einen großen Teil deines Lebens dort verbringst. Das wünsche ich dir von Herzen, auch für das neue Jahr. Und dann kommen andere Schicksalsschläge oder negative Erfahrungen, die innere Schwüre mit sich bringen. Und ich will euch da mal was auch von meinem eigenen Leben erzählen. Also lange bevor ich die Iris kennengelernt habe, viele, viele Jahre davor, ich kann mich noch erinnern, meine erste Freundin. Und es war damals die große Liebe. Habe ich in der Disco kennengelernt. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam dann die Bundeswehrzeit und die Bundeswehrzeit, wie gesagt, dann wurden wir auf einmal getrennt. Ich weiß es heute noch, ja, die hat mir täglich, jeden Tag habe ich einen Brief von der bekommen. Jeden Tag. Damals hat man noch Briefe geschrieben. War noch viel komplizierter, aber die hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Und trotzdem bröckelte unsere Beziehung und es ging dann auseinander. Und wir haben dann wechselseitig 5-mal, glaube ich, miteinander Schluss gemacht. Und immer wieder neu angefangen. Und beim 5. Mal war es leider meine Freundin, die Schluss gemacht hat. Ende. Und es hat mir das hat mich tief verletzt. Weil in Wirklichkeit, ich war ein sehr stolzer Typ. Und das hat mich tief verletzt. Und das wollte ich aber nicht nach außen hin zeigen. Und dann habe ich einen inneren Schwur gemacht. Ich sagte, das wird mir niemals mehr passieren. Dass eine mit mir Schluss macht. Und dass sie mich so verletzt. Das wird mir nie mehr passieren. Und dann habe immer ich dann in den Folgebeziehungen die Beziehung irgendwann mal abgebrochen. Aus Angst davor, dass mir sowas passieren kann. Verletzte Menschen verletzen andere. Und wisst ihr was? Das habe ich eigentlich erst alles reflektiert, wie ich damals so gelebt habe. Erst wie ich Christ geworden bin. Erst da konnte ich von mir abrücken und konnte sagen, Eckart, was hast du denn eigentlich da gemacht? Wie hast du da gelebt? Und so ein innerer Schwur kann eine große Hürde sein für das Nächste, was Gott für dich hat. Dann ein weiterer innerer Schwur, den ich gemacht habe. Ich war als kleiner Junge, ich bin auf diesem Dorf groß geworden und dann sind wir nach Winsbach gezogen und dann war ich in diesem Internat, bekannten Internat und Winsbacher Knabenchor und einer der besten Sänger dort. Und ich bin damals aber sehr schnell gewachsen. Ich war mit 14 schon 1,83 und bin mit Fieber gewachsen und da hat der Chorleiter, der war sehr, sehr hart. Und der Chorleiter, der hat mich als Schwächling angesehen damals und hat mir auch Dinge nicht zugetraut, obwohl ich einer der Besten war. Und später war das anders. Also wir sind dann nach Mainz gezogen, da war ein Professor, der hat meine Gabe erkannt und dann habe ich sogar im Radio gesungen, überall. Aber da, wie gesagt, der hat mir nichts zugetraut und ich kann mich heute noch erinnern, da war so eine Disziplin. Wir hatten jeden Tag Chorprobe nachmittags und da waren 80 Sänger. Das Schöne war, wir sind durch ganz Europa gereist. Aber wie gesagt, dann waren diese tägliche Angelegenheit und da war ich mal eine Minute zu spät und ich habe mich nicht mehr reingetraut, weil ich wusste, der wird mich fertig machen vor 80 Leuten. Der wird mich niedermachen. So hat er das gemacht mit jedem. Wenn du eine Minute zu spät gekommen bist und ich habe mich da nicht mehr reingetraut. Und dann habe ich auch damals einen inneren Schwur getroffen. Und ich habe gesagt, ich werde nie mehr zu den Schwachen gehören. Ich werde nie mehr zu den Schwachen gehören. Und es ist tatsächlich dann auch so gekommen. Ich habe dann später nicht mehr zu den Schwachen gehört. Ich habe dann mein Abi dann später mit 1,3 gemacht und sowas. Und dann das Negative, was dann entstanden ist, da habe ich zu den Starken gehört, hatte aber immer Verachtungsgefühle gegen alles, was Schwäche ist. Es kam von diesem inneren Schwur. Und da hätte ich niemals Pastor werden können. Niemals. Weil da hast du es mit den Schwächen von Menschen zu tun. Und auch das habe ich erst erkannt, als ich Christ geworden bin. Und ich habe das abgelegt. Ich habe gesagt, hä, das war falsch. Das hat mir zwar damals so zeitweise geholfen zu überleben in dem Internat, aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt hindert es mich. Jetzt hindert es mich, anderen Menschen zu dienen. Und heute ist es mir ein Anliegen, ein Herzensanliegen, Menschen in ihren Problemen, in ihren Schwächen zu helfen und Seelsorger zu sein. Die Bibel spricht sehr viel von Überwinden. Entschuldigung. Und ich möchte euch da mal kurz was vorlesen. In Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel. Da stehen viele Überwindungsstellen, da sind die Sendschreiben, Offenbarung 2, die Sendschreiben an die Gemeinden. Und dann heißt es beispielsweise in dem Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Im Sendschreiben an Smyrna steht, wer überwindet in Vers 11, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod, weil es wird einen zweiten Tod geben. Den alle diejenigen erleben, die Jesus nicht haben. Vers 17 heißt es, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. In den Schreiben an die Thyatira steht, in Vers 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. In Kapitel 3 heißt es, in den Schreiben an Sardes, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia steht in Vers 12, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Und in der siebten Gemeinde, wer überwindet, Laodicea, in Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und ich mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Was sehr interessant ist, die Bibel spricht hier von Überwinden. Einmal geht es hier an ganze Gemeinden und dann sehen wir alle Gemeinden hatten Probleme. Weil wenn du überwinden musst, dann gibt es etwas zu überwinden. Wenn du Überwinder sein willst, musst du etwas überwunden haben oder musst du etwas überwinden. Und was aber das Gute ist, hier schreibt die Bibel, dass es immer Belohnungen gibt. Von Gott her Belohnungen für die, die überwunden haben. Das ist hier sehr bildhaft ausgedrückt und das will ich jetzt nicht auslegen. Diese Belohnungen, da haben wir vielleicht mal in einer anderen Predigt einfach die Zeit dazu und können das machen. Aber das möchte ich einfach auch sagen, da ist eine Belohnung. Und jetzt überleg du dir, das ist deine kleine Hausaufgabe bis zu Weihnachten. Und wir wollen doch da mal ganz konkret werden. Wir wollen doch, es ist ein Leben zu leben, dir da draußen. Und dieser Gottesdienst ist dazu da, dich fit zu machen fürs Leben. Was ist in deinem Leben, das du angehen und überwinden musst? Was ist in deinem Leben? Was ist in deinem Leben? Was ist in deinem Leben? Was ist in deinem Leben, das du angehen musst? Wo ist das Problem? Und ich denke, jeder hat da was. Was musst du angehen? Und ich lege dir ans Herz, geh es an. Geh es an. Weil sonst endet es nicht gut. Man kann sich mit diesen Dingen nicht arrangieren, die ich vorhin genannt habe. Die werden dich immer bedrücken, die werden dich immer belasten. Und Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass du weitergehst. Gott will, dass du das Maximum an Segen für dein Leben bekommst. Aber ich rate dir, mach es nicht alleine. Jesus ist für dich gestorben, wie für mich auch. Und er ist für dich da. Und er will mit dir durch alles gehen. Und er will mit dir streiten und für dich streiten, wenn du dich ihm im Gebet anvertraust. Ich habe eine weitere Stelle, Bibelstelle, die ist in Offenbarung 12, Vers 11. Und ich lese noch den Vers 10. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und das ist ein Blick in die unsichtbare Welt. Und ich denke, irgendwo, wenn wir wirklich wach sind und nicht nur total nur das Materialistische sehen, es gibt eine unsichtbare Welt um uns herum. Von der Bonhoeffer hat ja dieses Lied geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen, aber es gibt eben auch andere Mächte. Und da ist ein unsichtbar, ich sag dir das, es gibt einen unsichtbaren geistlichen Feind, der dich und mich, der uns alle zerstören will, der Menschen hasst. Und die Bibel nennt ihn Verkläger der Brüder und er benutzt oftmals, hör genau hin, und er benutzt oftmals Menschen dazu. Sein Mittel ist, dich zu verklagen, dich anzuklagen. Wie macht er das? Du bist nichts, du kannst nichts, du hast dies und jenes falsch gemacht, du wirst es nie schaffen. Und er benutzt oftmals die engsten Menschen um dich herum. Dein Vater, deine Mutter, was die im Zorn über dich ausgesprochen haben. Du bist nichts, du kannst nichts. Aus dir wird nie was. Und das ist ein Fluch auf deinem Leben. Deine Geschwister. Gibt es eine Geschichte von David gegen Goliath, sehr, sehr bekannte Geschichte. Aber da war der Bruder Eliab, der von Angst erfasst war, und er hat an seinem Bruder David niedergemacht. Er hat ihn so richtig nicht ermutigt vor dem Kampf gegen Goliath, sondern ihn niedergemacht. Er hat gesagt, du bist nichts, was bist du denn? Du willst dich doch bloß aufgeilen. Entschuldigung für dieses Wort. An unserer Niederlage und sowas willst du zugucken, wie wir alle untergehen und so. Hat ihm schlechten Charakter unterstellt. Und was willst du mit deinen paar Schafen, was willst du uns sagen? Ja, so hat er ihn niedergemacht. Und es gibt einfach, ja, die sind benutzt vom Feind. Und manchmal kommt sogar in unsere eigenen Gedanken. Und da gibt es Menschen, ja, die haben die größten Erfolge und in der Stunde des größten Erfolgs können dann Gedanken kommen wie, wenn die Leute nur wüssten, eigentlich bin ich ein Versager. Vielleicht weil in der Kindheit dein Vater zu dir gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, du bist ein Totalversager. Aus dir wird niemals was. Und das hat sich festgesetzt als Gedankenfestung. Und das kriegst du nicht mehr los. Aber Gott kann dich davon befreien. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, so sagt das Wort Gottes. Und in Offenbarung 12, Vers 11 heißt es dann, und sie haben überwunden. Hier nochmal, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Und was bedeutet das? Die überwinden, diejenigen, die überwunden hatten, die hatten Jesus. Und sie haben eine neue Identität durch ihre Erlösung bekommen. Und dann tritt die natürliche Identität hinten zurück. Die natürliche Identität, egal in welch ein Mist, Entschuldigung, das zu sagen, in welch ein Chaos du hineingeboren bist, das spielt keine Rolle mehr, wenn dich Gott angenommen hat. Er ist dann dein himmlischer Vater. Und sie haben diese neue Identität. Und diese neue Identität trägt. Und dann heißt es, egal was ist, du bist sein geliebter Sohn. Ich bin sein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. Egal wie die Situation ist, ob du versagt hast oder nicht. Da ist ein Gott, der dich immer liebt, der nicht von Situationen beeindruckt ist, dem die Person wichtiger ist, als dass es läuft. In vielen Familien, in vielen Firmen, da ist es wichtiger, dass es läuft, dass alles funktioniert. Und wehe, es funktioniert nicht, dann geht es gegen die Person. Gott sind die Personen wichtiger. Gott sind die Menschen wichtiger. Und er hört nicht auf, dich zu lieben. Er sagt nicht, so, hast wieder alles falsch gemacht. Jetzt kannst du mir im Buckel runterrutschen. So ist Gott nicht. Sondern du bist und bleibst sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und selbst wenn dich deine eigenen Eltern verworfen haben. Ich habe ja schon vielen Menschen gedient. Eine, die von der Geburt an sofort adoptiert, zur Adoption freigegeben worden ist, sofort weggenommen worden ist. Und sich dann später auf die Suche gemacht hat nach ihrer wirklichen Mutter. Selbst wenn du im Stich gelassen worden bist von den eigenen Eltern. Und David hat sowas geschrieben im Psalm 27, da hat er gesagt, selbst Vater und Mutter haben mich verlassen, aber du, Herr, nimmst mich auf. Meine Identität ist in dir und das trägt und das macht dich stark. Und deswegen haben diese Leute überwunden durch das Blut des Lammes. Zweitens, durch das Wort ihres Zeugnisses. Wenn du Jesus gefunden hast, dann stell dich zu ihm. Matthäus 10, Vers 32 heißt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Vers 33, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wenn du ein Geheimagent Christi bist, hast du keine Chance zu überwinden. Deswegen stell dich offen dazu. Und ich war immer ein Typ. Ich habe auch früher gesagt, bevor ich wirklich, bin in einem gläubigen Haus groß geworden, habe auch an Gott geglaubt, habe aber dann auch über die Christen habe ich mich lustig gemacht, habe gesagt, naja, das sind alle schwache Leute, die brauchen einen Gott. Und sowas, ich schaff das, ich bin cool, ich habe die Gaben und sowas und hatte ja auch Erfolg beruflich und all das. Und trotzdem habe ich gemerkt, es ist so einfach, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. War auch so ein anderer Typ, den ich am Anfang unserer Gemeindezeit gedient habe, der gekommen ist, der war auch so ein richtig harter Kerl und sowas. Und der gedacht hat, er hat das Leben im Griff und so. Und dann kam er nach Hause. Und dann war ein Zettel auf dem Tisch und hat gesagt, ich kann es nicht mehr mit dir aushalten, ich habe dich verlassen. Such gar nicht nach mir. Was hat er gemacht? Alles brach zusammen. Er dachte, er ist stark. Alles brach zusammen in diesen paar Minuten. Und er hat dann die Pulsadern aufgeschnitten, hat sich in die Badewanne gelegt und wollte sterben. Zum Glück ist er aufgewacht, wollte dann doch leben, hat so viel Blut verloren, dass er hat sich auf dem Weg ins Krankenhaus begeben, einfach nur mit Handtüchern so oder Tüchern drumherum gewickelt und ist dann im Straßengraben gelandet. Das hat sein Leben gerettet. und letztendlich sein ewiges Leben auch gerettet. Er kam dadurch zum Glauben. So leicht, dass uns der Boden, jeder Mensch ist schwach. Jeden Mensch kann so schnell der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Das ist das, was wir erkennen, wir sind Menschen, wir sind angreifbar. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Hilfe und dann kommt die auch. Und drittens, und dass sie ihr Leben bis hin zum Tod nicht geliebt haben, wenn du alles gegeben hast, kann dir nichts mehr genommen werden. Der Paulus hat gesagt, ich sterbe täglich. Was hat es bedeutet? Er hat damit ausdrücken wollen, dass er seine Interessen und sein Wohlbefinden zurückgestellt hat für das Größere. Aber er konnte dann am Schluss schreiben dem Timotheus, 2. Timotheus 4, 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wieder die Belohnung, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein, und jetzt kommt ihr ins Spiel, nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und jetzt hier zum Schluss. Du magst abgelehnt worden sein. Wie viele Menschen haben eine Ablehnungsgeschichte? Du magst abgelehnt worden sein, missverstanden worden sein, nicht gemocht sein. Und vielleicht sogar auch um Jesu Willen. Wenn du dich positionierst, dich mit Christus zu identifizieren, wirst du letztendlich überwinden. Wer von euch kennt Wrestling? Ja, ich kenne natürlich nur so die Alten, aber ja, MMA schaue ich mir auch ab und an. Der Manuel ganz besonders, und der Benny, die sind auf dem neuesten Stand. Ja, da gab es den Undertaker und den Hulk Hogan. Und mein Favorit war immer der Sting, der da von oben kam und dann reingesprungen ist. Und dann sogar den Undertaker besiegt hat oder den Ric Flair und wie die alle hießen. Aber wisst ihr was, beim Wrestling ist es so, es ist alles vorherbestimmt. Der Sieg ist eigentlich schon geplant, wer gewinnt. Und die ganze Dramaturgie ist geplant und es dient zur Bespaßung der Menschen. Aber jetzt mal zum Geistlichen gesprochen. Wenn du Jesus hast, ist der Sieg vorherbestimmt. Wenn du Jesus hast, ist der Sieg vorherbestimmt. Egal wie deine Gefühle sind, egal ob du Schmerzen hast jetzt momentan, ob du in Sucht gefangen bist, ob du erschöpft bist, ob du müde bist, ob du erniedrigt worden bist, ob du niedergeschlagen worden bist, du lässt dich nicht beeindrucken. Du lässt dich nicht beeindrucken. Du gehst weiter. Und wenn du mal fällst, dann stehst du wieder auf. Weil das Wort Gottes sagt, der Gerechte fällt 7-mal. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Er kann immer wieder mal fallen. Aber er steht wieder auf. Das ist der Unterschied. Und du gibst nicht auf, weil der Sieg ist nahe. Der Sieg ist nahe. Und das Wort Gottes sagt, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Du und ich, wir gehen weiter, Schritt für Schritt. Und wir ergreifen das Leben mit beiden Händen. Wir wenden uns dem Leben zu. Egal was kommt, egal wie Corona, wie das weitergeht, egal wie, du und ich, wir fällen eine Entscheidung, heute einfach weiterzugehen. Sich nicht unterkriegen lassen von Situationen, von Umständen oder von irgendwelchen Hürden. Da ist einer, der mit dir ist. Immanuel, Gott ist mit dir. Jesus, dessen Geburt wir in ein paar Tagen feiern werden. Und ich möchte am Schluss einfach dieses Wortes einfach auch euch ermutigen, noch fragen, möchtest du nicht auch eine Entscheidung fällen, weiterzugehen mit Gott? Dann steh auf an deinem Platz und sag, hier bin ich, ich will weitergehen, ich will mich dem Leben stellen. Ich will nicht irgendwo mich dem Tod zuwenden. Ist auch kein Dämmerzustand oder sowas. Dass man einfach so wegdämmert und dem Leben entfliehen kann. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und ich stelle mich dem Leben. Egal was kommt. Und Herr, du siehst, es sind viele aufgestanden, die einfach mit dir gehen wollen und die sich dem Leben stellen wollen. In Jesu Namen. Und die Hürden aus dem Weg räumen wollen. Die oder über Hürden springen wollen. Die einfach durchbrechen wollen in dieser kommenden Zeit. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du sie ausrüstest mit all dem, was nötig ist. Und dass du sie segnest. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.